Ja, es ist einfach furchtbar, diese Bilder zu sehen, ob im Fernsehen oder hier von Marco. Es ist noch furchtbarer für diejenigen, die direkt betroffen sind. Und wie viele fragen, wo ist da Gott? Er ist bei den Helfern. Er ist jetzt gegenwärtig in den Helfern und die spenden und die sich dafür einsetzen, dass es denen wieder besser geht. Wir haben gesungen, hab Dank von Herzen, Herr. Das ist der Grund unserer Dank. Und an der Mauer stand auch einige Male Danke, nicht wahr? Das ist an die Helfer gerichtet und die an sie denken. Aber es gibt auch Ermutigendes. Und Gott schenkt uns auch immer wieder Erlebnisse der Freude. Ich freue mich, dass ich euch hier sehen kann, dass wir hier versammelt sein können und dass wir uns gegenseitig ermutigen können. Ja, als ich das erste Mal vorbereitet habe, diese Verkündigung, da war natürlich von der Flut noch keine Rede. Ich habe im Alten Testament an eine Fromme gedacht, an eine Heilige in Anführungszeichen im Alten Testament. Wer könnte das wohl sein? Die Frage ist sehr allgemein und ich möchte deswegen etwas genauer werden. Es ist eine Friedensstifterin. Es ist eine Prophetin. Es ist eine Kriegsgefangene und Sklavin. Vielleicht fällt jemand jetzt etwas dazu ein. Schweigen. Karl Otto ist nicht mehr da. Ja, wer könnte das denn sein? Nun, es wird uns erzählt davon in der Bibel natürlich. Und das ist das zweite Buch der Könige. Das zweite Buch der Könige im Kapitel 5. Und zwar wird von ihr erzählt. Ich möchte deshalb das lesen, diese Erzählung lesen aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5. Der erste Abschnitt: Der aussätzige Naaman und das junge Mädchen aus Israel. Naaman war Heerführer des Königs von Syrien. Er wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe, das ist der Gott Israels, den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber er war aussätzig. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin jetzt zu Naamans Frau gekommen. Einmal sagte sie, das junge Mädchen, zu ihrer Herrin: Ach, wenn doch mein Herr zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt. der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn, also zu dem König von Syrien, und berichtete ihm, was die junge Israelitin ihm gesagt hatte. Dann geh doch hin, sagte der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Da machte sich Naaman auf den Weg. Er nahm 340 Kilogramm Silber mit, 70 Kilogramm Gold und 10 Festgewänder. Zweiter Abschnitt. Der Brief des Königs von Syrien an den König von Israel, der hat es in sich. Also beim König von Israel angekommen, überreicht er den Brief, in dem heißt es, wenn dieser Brief zu dir kommt, dann sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief, bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt der doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien? Da sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, um Krieg zu führen. Als der Mann Gottes, Elisha, davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen, er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Da machte sich Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha zu Elisha auf und war bei Elisha. Dieser schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche dich 7-mal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Im nächsten Abschnitt steht, Naaman kehrt zornig um. Er dachte, Elisha kommt persönlich zu ihm heraus und führt dann eine Art Zauberhandlung aus. Also, da kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen und den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser in Syrien nicht viel besser als die Gewässer in Israel? So entfernte er sich voller Zorn. Im nächsten Abschnitt steht, Naamans Diener stimmten ihn um und er tat, was der Mann Gottes Elisha gesagt hat. Und er wurde von seinem Aussatz geheilt. Aber seine Diener, die redeten ihm gut zu. Vater, sagten sie, Vater, das ist sehr ehrerbietig. Vater, sagten sie, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein sein. Solltest du das nicht noch viel eher tun? Da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal im Wasser unter, wie es der Mann Gottes gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein wie die eines Kindes. Er war wieder gesund. Naaman bekennt sich nun eindeutig zu dem Gott Israels. Da Elisha kein Geschenk annimmt, erbittete er sich 2 Maultierladungen Erde mitnehmen zu dürfen in seine Heimat. Man verband damals den Erdboden mit dem Gott, der in diesem Teil des Landes verehrt wurde. Also mit seinem ganzen Gefolge kehrte Naaman zu dem Mann Gottes zurück. Er trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu dem Mann Gottes zurück. Er trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Bitte nimm doch ein Geschenk von mir, deinem Diener, an. Doch dieser sagte: So wahr Jahwe lebt, vor dem ich stehe, ich nehme nichts von dir an. So sehr er ihm auch zuredete, etwas zu nehmen, er weigerte sich. Da sagte Naaman: Wenn du also nichts annimmst, dann gestatte deinem Diener doch, 2 Maultierladungen Erde mitzunehmen. Denn dein Diener wird künftig keinem anderen Gott mehr ein Opfer bringen als nur Jahwe. Nur das eine möge Jahwe deinem Diener verzeihen: Wenn mein Herr, also der König von Syrien, in den Tempel Rimmons geht, um sich dort niederzuwerfen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich muss mich mit niederwerfen. Das möge Jahwe mir verzeihen. Geh in Frieden, sagte Elisha. Mit einem Shalom verabschiedet er sich von Naaman. Das ist die Erzählung von dem jungen Mädchen aus Israel und von der Heilung des syrischen Heerführers Naaman. Der Name des Mädchens wird nicht genannt. Geben wir ihr den Namen Miriam. Das heißt auf Deutsch bitter oder betrübt. Und sie ist jetzt das Thema. Es liegt ein großer Segen darin, für Gott bereit zu sein. Für Gott bereit zu sein, sagen zu können: Herr, hier bin ich. Zum Beispiel auch bei solcher Hilfsbereitschaft: Herr, hier bin ich. Miriam ist noch ein Teenie, aber Gott kann sie gebrauchen. Sie ist bereit für ihn, für Gott. Gottes Ziel ist es ja, einen nicht aus Israel stammenden und einen heidnischen syrischen General zu heilen. Dieser Naaman mit Namen lernt dabei den Gott Israels, also Jahwe, als den wahren Gott kennen. Im Gegensatz zu den Göttern, die er kannte. Gott ist ein lebendiger, ein helfender, ein heilender Gott. Gott hat die Menschen geschaffen und er liebt sie. Er ist ein Heiland Gott. Gottes Ziel ist die Rettung, die Heilung und die Rettung von Menschen. Das ist heute so wie damals schon. Und Miriam ist ein Werkzeug der Liebe Gottes. Sind wir es auch? Das ist meine Frage. Sie, diese Miriam, wollen wir etwas näher kennenlernen. Wer ist sie? Wo ist sie? Was kennzeichnet ihr inneres Wesen? Wir fragen uns, worin kann sie für dich und für mich ein Vorbild sein? Du bist nicht zu jung, um ein Werkzeug Gottes zu sein, ob du ein Mädchen bist oder ein Junge. Miriam ist aus Israel, aus dem von Gott auserwählten Volk. Wir lernen sie hier als Dienerin, als Hilfe im Haus des syrischen Generals Naaman kennen. Sein Name, also Naaman, bedeutet auf Deutsch der Angesehene oder Huldreiche. Bedenken wir, Namen haben in der Bibel immer, oder jedenfalls meistens, eine Bedeutung. Die Frau des Generals ist Miriams Herrin. Erstens, Miriam ist im Leid unverzagt. Sie ist eine Kriegsgefangene, fortgeschleppt von feindlichen syrischen Soldaten. Vielleicht wurde sie dann auf dem Sklavenmarkt in Damaskus, der Hauptstadt Syriens, auf dem Sklavenmarkt angeboten. Sie war sozusagen Siegerbeute und der Willkür eines Käufers ausgesetzt. Sie ist vaterlos. Sie ist mutterlos. Sie ist heimatlos. Vielleicht hat sie Heimweh. Wer einmal Heimweh gehabt hat, der weiß, wie weh das tut. Jetzt ist sie dienstverpflichtet im Haus eines Mannes, der mit seinen Soldaten auch schon in Israel, in ihrem Land, war und es verwüstet hatte. Seine Frau ist Herrin der Miriam, die er befehlen kann. Sie kann sagen, mach jenes oder mach dieses. Doch die Miriam findet Trost in ihrem Leid bei Gott. Sie ist zum Dienen bereit. Bei Gott kann sie sich ausweinen, bei Gott kann sie ihr Herz ausschütten im Gebet. Sie jammert nicht, es wird nichts davon erwähnt. Vielleicht hat sie sogar Psalmen gesungen. Lieder können so ermutigend sein. Zweitens, sie ist im Glauben stark. Miriam vertraut auf Gott. Sie ist zuversichtlich. Bei ihr bewahrheitet sie sich, die mich früh suchen, werden mich finden. Das heißt doch, wer schon in jungen Jahren Gott sucht, er wird ihn auch finden. Miriam kann sich hineinversetzen, so jung sie ist, in die Lage ihrer Herrin. Ihr Mann ist von dieser schlimmen, ansteckenden Hautkrankheit befallen. Sie vermag auch mit ihrer Herrin mitzufühlen. Sie erlebt ihre Herrin ja oft ungetröstet, weinend. Ihr Mann ist isoliert. Sie muss verzichten. Und ein jüdisches Mädchen betet für sie. Betet für sie, ihre Herrin. Und noch viel mehr. Sie denkt und der Heilige Geist erinnert sie an ihre Heimat, erinnert sie an den Elisha, den Mann Gottes, den Propheten in Samaria. Und sie sagt, ja, was wir gehört haben, er kann ihn vom Aussatz heilen, wenn er doch dort wäre, wenn er doch dorthin kommen könnte. Elisha war ein Schüler des bekannten Propheten Elia. Und deswegen empfehle ich das Wirken dieser beiden Propheten, Elia und Elisa oder Elisha, einmal nachzulesen in der Bibel. Aber jetzt, Miriam, drittens, sie wird durch den Geist Gottes gedrängt zu einem mutigen Bekenntnis. Sie fasst sich ein Herz und wagt es, unangemeldet, ungefragt und unaufgefordert zu ihrer Herrin zu gehen und ihr zu sagen, ich weiß Rat für ihren Mann. Ach, wenn doch mein Herr, das ist ja naher Mann, ach, wenn doch mein Herr dem Propheten, der in Samaria wohnt, bei ihm sein könnte, der würde ihn von seinem schlimmen Aussatz heilen. Samaria war ja nicht gleich um die Ecke von Damaskus, sondern ungefähr 100 Kilometer südlich von Damaskus. Ja, sicher hat sie auch ihrer Herrin erzählt, was sie, diese Miriam, von Elisha wusste. Zum Beispiel konnte sie ihm berichten von den Wundern, die der Elisha getan hat, die durch ihn geschehen sind, besser. Sie sagt es ihrer Herrin tapfer, kühn und mutig, bei Gott ist Hilfe, Rettung und Heilung. Was für einen starken Glauben hat sie. Sie wird, diese Miriam, so jung sie ist, wird sie für ihre Herrin und für den Naaman, ihren Mann, wird sie zur Prophetin, weil das, was Miriam vorausgesagt hat, über das, was geschehen würde, wenn ihr Herr zu Elisha kommt. Weil er hat das vorausgesagt und es ist Wahrheit geworden, es ist wahr geworden, was sie im Glauben, im Vertrauen zu Gott und Vertrauen da auf Gott gesagt hat zu dieser Herrin. Sie ist somit zu einem Wegweiser für oder zum, besser gesagt, zum Heiland geworden. Und das als ein junges Mädchen. Ihr wisst, wie schwer es ist, auch heute noch, für ein Mädchen oder für eine Frau gehört zu werden. Aber Jesus sagte, jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, dem werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Viertens, Miriam ist in ihrer Liebe grenzenlos. Sie liebt ihre Feinde. Das ist etwas so Großes und Gewaltiges, Außergewöhnliches. Sie ist eine Friedensstifterin. Sie ist ein junges Mädchen aus Israel. Und Naaman ist ein gewaltiger General aus Syrien. Die Triebfeder ihres Mutes ist der Geist Gottes. Es ist die selbstlose Liebe, göttliche Liebe, die kennt keine Grenzen, keine nationalen Grenzen. Und das vor mehr als 2800 Jahren. Es ist unfassbar. Glaubst du, dass Gott Liebe ist in seinem Wesen? Auch bei solchen schrecklichen Geschehnissen, die wir gesehen haben und die geschehen, oder wie wir die Älteren, die wir die Bombennächte erlebt haben und der Krieg lief. Da sind viele auch irre geworden an Gott. Sie konnten Gott nicht verstehen, wohl dem, der sich trotzdem zu ihm gehalten hat. Ja, die Liebe Jesu bis hin zum Kreuz auf Golgatha wird sichtbar. Denn er hat in seinen Schmerzen hat er gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also, wir haben gehört, Naaman geht demütig und bereitwillig auf das mutige, wegweisende Wort ein. Und es wird ihm zur Heilung, dieser liebevolle Rat seiner Sklavin. Er gibt dem wahren und lebendigen Gott die Ehre. Er bekennt: Jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Wir können hinzufügen: Halleluja. Elisha verabschiedet sich von Naaman mit Shalom. Ziehe hin in Frieden. Und er zog seinen Weg mit Freuden und in Frieden. Etwas getrübt, wenn man weiterliest, durch die Habgier seines Gehilfen Gehasi. Ja, aber welche Freude muss es gewesen sein, als Naaman nach Hause kommt? Was muss es für eine Freude sein, ihn gesund wieder in die Arme nehmen zu können? Was muss es für eine Freude für Miriam gewesen sein, die gemerkt hat und das gesehen hat, dass Naaman gesund geworden ist durch ihren Rat, durch ihre Bereitwilligkeit und Bereitschaft, Gott zur Verfügung zu stehen. Auch wir begegnen Menschen verschiedenster Art. Möge es so sein, dass ihnen in dir und in mir die Liebe Gottes sichtbar wird, sichtbar aufleuchtet. So werden wir Wegweiser zu Jesus sein. So Werkzeuge der Liebe Gottes. Die Freude, die wir anderen bereiten, kehrt in unser eigenes Herz zurück. Das gilt für uns alle. Amen. Ich würde mich freuen, wenn wir noch das Lied singen könnten: Es gibt bedingungslose Liebe. Das ist 199. 199.